Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 32 unseres Podcasts. Heute mit einer Frau, die am Samstagabend einen Aufruf zur Rebellion gestartet hat. Nora Deacco. Sie ist Bruneckerin, sie lebt seit über 20 Jahren in Wien und sie war eine von 7 internationalen Speakerinnen und Speakern bei der 5. Ausgabe von TEDx Bolzano. Ja, und wem nun TEDx nicht sagt? TEDx ist ein internationales Festival neuer Ideen. Es wurde vor 40 Jahren in Kalifornien gegründet und ist seitdem weltweit gewachsen. Bislang fanden 42.000 Veranstaltungen in 180 Ländern statt. In Bozen fand das Event nun zum 5. Mal statt, dieses Jahr mit 550 Gästen im H1 Event Space der Messe Bozen. Ja, und das Besondere an diesem Format, die Speakerinnen und Speaker, die haben maximal 15 Minuten Zeit, um ihre Idee, ihre Vision vorzutragen. Wie es Nora Deacco dabei ergangen ist, wie sie mit Rampenlicht und Lampenfieber umgeht und wie sie mit großem Mut die kleine Angst schlagen will, das wollte ich von ihr direkt wissen, und zwar im Anschluss an die Veranstaltung hier bei uns im FF-Podcast-Studio. Liebe Nora, schön, dass du hier bist. Wie geht es dir denn mittlerweile? Du bist ja am Samstagabend wirklich über deine Grenzen hinausgegangen. Du hast dich mit hohem Fieber auf die Bühne von TEDx gestellt. Wie geht es dir denn nun?
Mir geht's heute super. Mir ging es auch am Samstag schon sehr gut. Trotz Temperatur, ich glaube, die war gar nicht mehr so schlimm, hoffentlich. Ja, doch, bin sehr froh. Es war ein fantastischer Abend.
Also es war wirklich beeindruckend. Du hast eine so tolle Performance auf der Bühne hingelegt, trotz hohem Fieber. 550 Gäste waren im Publikum. Es war ein sehr junges Publikum. Und ich habe dich die Minuten davor auch etwas beobachtet. Und ich hatte das Gefühl, du warst total fokussiert. Du hast dich von nichts ablenken lassen. War das wirklich so?
Das war so. Ich habe mich total darauf konzentriert, was ich sagen möchte, was ankommen soll beim Publikum. Bin alles vom inneren Auge nochmal durchgegangen. Man hat ja keine Stütze bei TEDx, also keine Moderationskärtchen oder sonstige Spickzettelchen. Und mir war wichtig, dass das funktioniert, weil ich eine Verantwortung spüre, dann wirklich auch das sagen zu können und das dann umzusetzen, was wichtig ist.
Du hattest ja 15 Minuten Zeit, um deine Idee vorzutragen. Das ist ja das Konzept von TEDx. Und ich habe in diesen 15 Minuten nicht ein rausgehört. Wie bereitet man denn eine Rede so perfekt vor?
Also danke. Der Dank geht aber da nicht nur an mich oder das Training. Man ist ja dann schon, also ich habe mich bemüht, fleißig zu sein in der Vorbereitung. Wir hatten Trainerinnen zur Seite gestellt bekommen von TEDx, die uns, ja, es war wirklich ein halbes Jahr fast, nein, das ist jetzt übertrieben, aber einige Monate begleitet haben, sowohl beim Skripten des Textes,
ging es da auch um Rhetorik,
ja,
um
genau, Körpersprache. Also auch wirklich, wie Sachen ausgesprochen werden, auf was man sich konzentrieren sollte, die Betonungen in einem Satz zum Beispiel, also manche so Details, die man dann auch miteinander durchgeht, die kommen da absolut vor. Mich hat Nika Triebe betreut, die ist eine fantastische Kommunikationstrainerin, ja, hat wahnsinnig viel gebracht.
Und sie hat einen guten Job gemacht. Ja. Sprechen wir kurz über die Auswahl der Speakerinnen und Speaker. Das Konzept von TEDx sieht ja vor, dass man sich entweder selbst bewirbt oder man wird von den Macherinnen und Machern ausgewählt bzw. angesprochen. Wie war es denn bei dir?
Ich hatte das Glück, dass ich gefragt wurde, ob ich dabei sein möchte, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Ja, toll. Also die Macherinnen und Macher von TEDx haben dich angesprochen. Das Motto 2024 von TEDx, das lautet What If? Die Kraft der Entscheidungen. Jeder Speaker, jede Speakerin hatte also aus ihrer Perspektive über die Bedeutung von Entscheidungen im Leben referiert. Bitte, liebe Nora, noch einmal zusammenfassend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht dabei sein konnten am Samstagabend. Welche Entscheidung hatte denn für dich Bedeutung im Leben?
Ich glaube, in den letzten Jahren war die für mich bedeutsamste Entscheidung, aktiv zu werden für Chancengerechtigkeit.
Seit wann engagierst du dich denn für das Thema Chancengerechtigkeit?
Es sind jetzt doch schon einige Jahre. Konkret, also so, dass es zum Beispiel in Südtirol wirklich auch sichtbar wird, ist es natürlich seit Thrive, dem Verein für nachhaltiges Female Empowerment, also dem Engagement für Frauen und Chancengerechtigkeit. Den Verein gibt es jetzt seit, heuer sind es glaube ich dann 2 Jahre, 2,5 Jahre. Im Kopf gibt es das alles natürlich schon viel länger. Aber das ist glaube ich das, was hier am sichtbarsten geworden ist.
Du warst die Initiatorin, beziehungsweise bist die Präsidentin auch dieses Vereins Drive. Und der Höhepunkt, der fand vor ziemlich genau einem Jahr statt, im Nobis in Bruneck mit 800 Gästen. Ein Festival von Frauen für Frauen. Erzähl doch ein bisschen über dieses Erfolgskonzept.
Ja, das Thrive Festival, das war tatsächlich für alle, die mitgemacht haben, die vielen, vielen freiwilligen Helfenden und Mitglieder von Thrive, ein Riesen-Happening und offensichtlich dann auch für viele andere Menschen, die dem Aufruf gefolgt sind.
Worum ging es dir?
Es ging darum, ein Signal zu setzen, erstmal, also das Thema sichtbarer zu machen, als es vielleicht schon war. Wie wir ja wissen, gibt es viele Organisationen in Südtirol, die schon lange in diesem Bereich aktiv sind, sich dafür engagieren, für Frauenrechte, für gleiche Chancen und so weiter. Wir wollten alle Menschen an einen Ort bringen und auch interessante Perspektiven auf das Thema mitbringen und ermöglichen, dass Menschen an diesem Tag auch das eigene Wissen weiter ausbauen konnten und sich miteinander vernetzen konnten. Das waren so die 3 Bausteine des ganzen Festivals letztes Jahr. Und das war ja nur der Beginn von eigentlich allem. Wir haben inzwischen ja viele weitere Projekte umgesetzt.
Wir wollen auch über diese Projekte kurz sprechen, aber würdest du sagen, ihr habt mit diesem Festival den Grundstein echter Veränderung gelegt?
Ich hoffe, es ist natürlich erst der Anfang. Ich glaube, man muss auch bescheiden sein in diesen Dingen. Wer weiß, was wir erreichen können. Ich hoffe, dass wir was bewegen können. Ich glaube, manche der Dinge, die wir jetzt tun, bei denen ist das auch so. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass wir messbare Erfolge haben, die gesellschaftsrelevant sind, die wir dann auch vorweisen können. Wir machen das ja nämlich nicht für uns, sondern idealerweise für eine Veränderung, die wir uns alle wünschen.
Du meintest in deinem Vortrag am Samstag, was mich richtig wütend macht, sind Ungerechtigkeiten.
Stimmt.
Wie drückt sich denn diese Ungerechtigkeit aus, beziehungsweise dieses Ungerechtigkeitsgefühl?
Bei mir persönlich ist es so, es kommt zuerst ein Unbehagen. Also ich spüre, dass etwas nicht passt. So wie wenn man diese Bilder auf den Zeitschriften sieht, wo man den Fehler finden muss. Und so unangenehm, man sucht den dann. Und dann merkt man auf einmal, da passt wirklich was nicht. Und ich finde, wir sind eben in einem System groß geworden. Das habe ich an eigenem Leib erlebt einfach, wo ich als Frau in einem System aufgewachsen bin, das mir nicht nur geholfen hat, sondern auch manche Steine in den Weg gelegt hat.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die eigene Selbstwahrnehmung, das Dream Gap, das da bei TEDx zum Beispiel gezeigt wurde, der Film von kleinen Mädchen, die aufhören zu träumen, das ist ja erwiesen, ab 5 Jahren hören Mädchen bekanntermaßen auf, darüber zu träumen, dass sie bestimmte Dinge erreichen können. Das ist sozialisiert durch das System, in dem wir so aufwachsen, weil es uns suggeriert, manches können wir einfach nicht. Das ist mir zum Beispiel auch passiert. Es schränkt einfach ein und beeinflusst uns.
Dass junge Mädchen Astrophysikerinnen werden
zum Beispiel,
können, Astronautin werden
ja,
können.
Genau. Warum nicht? Mein Gott, das ist doch total absurd. Das ist jetzt nur ein ganz klitzekleiner Baustein natürlich, eines viel größeren Ganzen.
Drive ist ja seit dem Festival noch einmal gewachsen. Ich habe hier vor mir das Drive-Magazin liegen. Es ist vor einer Woche erschienen. Wir haben es als Wochenmagazin FF mitgeliefert, mitverteilt. Liebe Nora, warum nun ein Magazin?
Mit einem Magazin glaube ich, dass wir andere Menschen erreichen können als mit anderen Dingen, die wir tun. Die Tatsache, dass wir das dankenswerterweise mit der FF und mit der Südtiroler Wirtschaftszeitung mitschicken konnten, dass auch manche Personen das in die Hände kriegen und vielleicht durchblättern, die sich sonst nicht automatisch mit den Themen befasst hätten. Und darum geht's eigentlich. So wie bei vielen anderen Dingen, die wir tun, auch, die sich mit Bewusstseinsbildung befassen. Wie relevant es für einzelne Personen ist, das kann ich jetzt natürlich nicht beantworten. Aber ich hoffe, es sind interessante Geschichten darin, die vielleicht ja auch neugierig machen, darauf durch das Schlüsselloch in eine andere Welt zu blicken und ja, vielleicht Perspektivenwechsel für sich selbst hinzukriegen.
Aber noch einmal, in welche Welt blicken wir?
In die Welt gerechterer Chancen für Frauen, Flinterpersonen, aber auch andere Gruppen, die vielleicht heute noch keine Lobby haben.
Was ist noch geplant?
Wir haben heuer ja einiges umgesetzt schon. Also was uns jetzt noch erwartet, ist diese Woche, am 18.10. findet im Amas Day in St. Vigil eine für uns sehr, sehr schöne Veranstaltung statt, wo die Head of Diversity, Equity, Inclusion von Porsche Holding, Eveline Breit-Wieser-Wunderl, zu uns kommt für einen Talk zu inklusivem Design, zum Empowerment, also zur Selbstermächtigung von Frauen und was das unserer Gesellschaft bringen kann. Und im Dezember sehen wir uns dann noch im Lumen für unsere Women in Tech-Reihe. Also sind jetzt zwei Veranstaltungen noch geplant. Da kommt Alexandra Wander zu uns, eine Raumfahrtsingenieurin, weil wir gerade davon gesprochen haben. Und wir haben auch großartige KünstlerInnen mit an Bord. Wir bemühen uns ja darum, den interdisziplinären Ansatz, den der Kunst innewohnt, für uns zu nutzen als Spiegel auf unsere Themen.
Du hast ja ein total bewegtes Leben, hast so viel gemacht bisher in deinem Leben, hast in Linz an der Kunstuniversität studiert, das Studium dann abgebrochen in Wien, in Komparatistik diplomiert, hast deine eigene Agentur gegründet, zugleich ein Start-up gegründet, bist heute Clustermanagerin beim Netzwerk der Automotive Excellence Südtirol. Wer so viel erreicht hat mit so einem Tempo, du bist gerade mal 42 Jahre alt, gab es denn auch Phasen in deinem Leben, in denen alles zu viel wurde?
Doch, es gab solche Phasen. Gerade in meiner Jugendzeit, da gab es eine Krankheitsphase, die sehr lange gedauert hat, die absolut auch mit dem Anspruch, mit diesem sehr strengen Anspruch an mich selbst zu tun hatte, 1000 Dingen entsprechen zu wollen. Und da sind wir jetzt wieder bei genau dem, worüber wir vorher sprachen, die ich glaubte, vielen Dingen entsprechen zu wollen, die aber nicht meine eigenen Vorstellungen waren, sondern gesellschaftliche Bilder von Frauen, so wie sie halt zu sein haben. Das ist komplett absurd. Mich hätte das fast kaputt gemacht. Das war absolut ein Moment, der mich total in Disbalance gebracht hat. Es ist im Übrigen das erste Mal, dass ich so darüber öffentlich spreche. Also, und ich glaube, es ist total wichtig, das auch zu enttabuisieren.
Mhm. Und worüber sprichst du konkret?
Ganz konkret über Anorexie, über Bulimie, über Essstörung. Also das ist ein Thema, das jetzt bewusst im TED-Talk nicht in dieser Klarheit vorkam. Ich bin kein Opfer, sondern im Gegenteil. Ich habe das so erlebt, über viele Jahre hinweg, dass es ein Bewusstwerdungsprozess war. Andere Personen erleben andere Krisen. Bei mir war es das. Und ich bin daraus extrem gewachsen, so hoffe ich zumindest. Ich habe das Gefühl, ich bin heute stärker als vorher und das nehme ich mit.
Sehr schön, dass du so offen darüber sprichst. Du hast auch über ein weiteres Thema gesprochen, und zwar bei deinem Vortrag, und zwar über das Thema Ausgebranntsein. Hängt das auch damit zusammen? Mit diesem Leistungsdruck, mit diesem extremen Leistungsdruck?
Ja, ich finde, das ist ein äußerst relevantes Thema. Also ich war definitiv an der Kante zum Abrutschen so in Richtung Burnout. Und ich glaube, das kommt natürlich davon, dass wir so viele Ansprüche an uns selbst haben in einer Leistungsgesellschaft, die von uns erwartet, dass wir immer die maximale Performance geben. Gepaart mit einem hohen Anspruch, der von uns selbst kommt, kann das schnell schiefgehen. Deshalb war mir das auch wichtig als Botschaft in dem TED-Talk. Ich glaube, wir brauchen Selbstheilung. Wir brauchen den Platz für uns selbst im Alltag, an unterschiedlichsten Stellen in unserem Leben. Wir müssen uns gern haben. Und wir brauchen auch Verbündete. Und wir brauchen Überzeugungen, die uns dabei leiten, am Ende unseres Lebens nicht dazustehen und das Gefühl zu haben, wir sind jetzt nur irgendwelchen Vorstellungen nachgerannt, die gar nicht unsere eigenen waren.
Ein Satz ist mir am Samstagabend ganz besonders in Erinnerung geblieben, und zwar, wir können nicht mit den Werkzeugen der Vergangenheit die Herausforderungen der Zukunft bewältigen. Welche neuen Werkzeuge brauchen wir also, Nora?
Ich glaube, dass wir die riesige Chance haben, sie zu entwickeln. Manches sind technologischer Natur, gibt es ja schon, wir sind ja schon auf Reisen, wir haben ja auch viel über KI gehört und so weiter beim TED-Talk. Aber manches, glaube ich, darf sich erst entwickeln dadurch, dass wir dem auch überhaupt Raum geben. So wie man von vielen Berufsbildern der Zukunft noch nicht weiß, wie sie aussehen. Ich glaube, wir brauchen den Mut, uns zu trauen, Dinge auszuprobieren.
Na, schön. Meine Kollegin Julia Staffler, die hat ja vor einem Jahr in der FF ein Porträt über dich veröffentlicht und du meintest dort, dass es dich seit ein paar Jahren wieder stärker in deine Heimat zieht, also ins Bustertal oder beziehungsweise nach Südtirol ganz allgemein. Warum denn?
Naja, erstens ist es wahnsinnig schön hier, aber Ich glaube, es hat viel damit mit meiner Herkunft zu tun. Und ich habe kürzlich zu Nika, glaube ich, zu der Kommunikationstrainerin gesagt, ich habe das Gefühl, wenn ich über die Grenze fahre, dann wird mein Puls langsamer. Ich glaube, das beschreiben auch andere so. Also ich erinnere mich, dass ich auch schon mit anderen Menschen genau darüber gesprochen habe. Ich bin nicht sicher, ob es damit zu tun hat, dass man sich dort, wo man herkommt, irgendwie vielleicht aufgehoben fühlt und deshalb ruhiger wird automatisch. Mir geht es jedenfalls immer sehr gut und ich glaube, es hat nicht nur mit den Menschen zu tun, auch sehr viel mit den Menschen, die hier sind, die ich gern mag, sondern auch mit der Nähe zur Natur, dass man davon umgeben ist. Ich glaube ganz stark an diese Kraft der Natur und das Rausgehen, Bergsteigen, Radfahren, egal, also alles, was einen ein bisschen zu den eigenen Wurzeln zurückbringt, die eben nicht nur mitten im sozialen Gefüge liegen, sondern halt auch woanders. Unsere Seele, glaube ich, braucht einfach andere Dinge.
Du lebst mittlerweile seit über 20 Jahren in Wien und es hält dich aber nach wie vor etwas in Wien, und zwar deine zweite Familie, so jedenfalls nennst du sie, den Schmusechor. Erzähl doch mal.
Ja, mich hält natürlich auch noch mein Lebensgefährte in Wien. Den möchte ich auch nicht vergessen, im Gegenteil.
Ist ja, du könntest ihn ja mit nach Südtirol nehmen.
Ja, würde ich gern, aber der weiß nicht, ob er da mitspielt. Also ich finde diesen Wechsel auch sehr erfrischend immer noch. Es ist zwar manchmal etwas ermüdend, weil die Reisen so lang sind, gerade wenn die Zugverbindungen nicht gut funktionieren, aber sonst ist das grundsätzlich schon ganz gut so. Der Schmusechor ist eine Naturgewalt. Ich finde, Thrive und der Schmusechor ergänzen sich deshalb hervorragend. Die Menschen sind nicht unähnlich.
Aber erzähl doch mal, der Schmusechor, wer ist der Schmusechor?
Der Schmusechor ist inzwischen eine Art Performance-Kollektiv. Den Chor gibt es seit inzwischen 10 Jahren. Gegründet wurde er ursprünglich von unserer künstlerischen Leiterin Verena Giesinger in einem, sie erzählt das selbst immer so, deswegen möchte ich das reproduzieren, in einem Schlafzimmer in Meidling, und hat sich dann binnen kürzester Zeit wirklich stark weiterentwickelt. Und man muss sich das vorstellen, inzwischen sind wir über 50 Menschen und wir machen nicht nur, unter Anführungszeichen, einfach nur Musik, was an sich ja schon großartig wäre, sondern der Schmusechor macht Performances, macht Shows. Also vom Kostüm bis hin zur Choreografie ist inzwischen immer alles mit dabei.
Und du, welche Rolle nimmst du im Schmusechor ein?
Ich darf im Alt singen. Also ich bin ja seit Lebzeiten schon passionierte Musikerin, Hobbymusikerin, muss ich dazu sagen, und bin auch für Booking zuständig und im Team Kreativkonzept, denn es gibt auch im Schmusechor viele Teams. Alle großen Organisationen brauchen gute Strukturen, damit sie funktionieren.
Würdest du sagen, ganz grundsätzlich, du bist eine Aktivistin für deine eigenen Überzeugungen?
Auf jeden Fall. Hätte man mich das vor einem Jahr noch gefragt, dann hätte ich die Antwort noch nicht so genau gewusst, aber mich hat lustigerweise vor wirklich ziemlich genau einem Jahr eine Person so salopp fast als Aktivistin bezeichnet, und da habe ich mich das erste Mal gefragt, ob das stimmt, und heute kann ich sagen, ja, es ist so.
Ja, und für mich hatte dein Aufruf zur Rebellion schon auch was Politisches. Ist denn hier was geplant?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Also jetzt gerade nicht, aber wer weiß. Also ich finde, es gibt so viel zu tun. Allerdings finde ich Politik ein wahnsinnig kompliziertes Feld. Wie einen knorrigen alten Baum, wo viele Dinge viel Zeit brauchen und manches nicht so leicht geht. Also das finde ich sehr anspruchsvoll, und ja, schauen wir mal.
Nora, ich habe es eingangs erwähnt, der große Mut muss die kleine Angst schlagen. Das war einer deiner starken Aussagen am Samstagabend. Abschließend, was ist denn dein großer Mut?
Ich glaube, mein großer Mut ist wirklich ehrlich zu mir selbst zu sein und an die Dinge zu glauben, von denen meine Intuition mir sagt, sie sind wichtig.
Schön. Liebe Nora, vielen herzlichen Dank, dass du hier bei uns im FF-Studio warst, und vor allem einen herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu dir selbst vor allem, wie du es abschließend formuliert hast. Dankeschön.
Danke vielmals für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, und mehr über dieses TEDx-Konzept und warum sich Menschen freiwillig und ohne Gage auf die Bühne stellen, das lesen Sie in der aktuellen FF. Dort geht es in dieser Ausgabe aber vordergründig um ein ganz anderes Thema. Es geht um den Wein. Auf dem Cover sehen wir ein Glas Wein mit dem dazugehörigen Titel »Es gärt«. Ja, es gärt in Südtirols Weinwirtschaft. Die Teuerungen, das geänderte Trinkverhalten und der Konsumrückgang zeigen erste Folgen. Wir tun uns in Südtirol nach Jahren des Booms plötzlich schwer, den Wein abzusetzen. Wie es nun wirklich um die heimischen Winzerinnen und Winzer steht und warum sie nun wohl umdenken müssen, das lesen Sie in der aktuellen Titelgeschichte. Worüber berichten wir noch diese Woche? Ganz interessant, Karl Hinterwaldner zeigt die unglaublichen Geschäfte von Heinz-Peter Hager in Bozen auf. Und zwar hat sich Hager, der ja Präsident des Walterparks ist, das Hotel, das zum Walterpark gehört und im April, Mai kommenden Jahres eröffnen soll, geschnappt. Das heißt, er hat es über eine Firma gekauft zu einem sehr günstigen Preis. Wie dieser Preis zustande kam und ob er gerechtfertigt ist, das lesen Sie in einem ausführlichen Bericht in der aktuellen FF. Ja, und obwohl das Oktoberfest bereits Geschichte ist, heute haben wir eine ganz besondere Reportage im Heft. Und zwar von Friedrich Heinz. Unser freier Reporter hat 16 Tage lang auf dem Oktoberfest gearbeitet. Und er wirft für uns in dieser Ausgabe einen Blick hinter die Kulissen des größten Volksfestes der Welt. Er beschreibt, wie er jeden Tag hunderte von Liter Bier geschleppt hat, wie er sich die gefürchtete Wiesengrippe eingefangen hat und wer denn auf dem Münchner Oktoberfest das meiste Geld verdient. Ja, und auf die Frage, ob er denn nächstes Jahr wieder zum Arbeiten auf die Wiesen geht, meint er, kann sein, sicher bin ich mir aber noch nicht. Wir jedenfalls sind gespannt, ob er sich noch einmal 16 Tage Wiesen antut. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut.